Hallo liebe Breaking-Bad-Freunde, willkommen bei eurem liebsten Tiermedizin-Podcast. Ich bin Karim, gleich kommt noch Jana dazu. Heute haben wir eine sehr volle und etwas längere Folge, denn es geht um viele Themen. Es geht um AOC, Spiel Among Us, es geht um spezialisierte Tiermedizin, es geht um evidenzbasierte Tiermedizin und den DVG. Und bevor ich jetzt hier zu viel verrate, starten wir einfach. Viel Spaß!
Karim,
ja.
Es ist zu früh.
Achso, ich dachte gerade, ich hätte zu früh geklatscht, weil wir uns immer vor der, wir klatschen uns immer ein, damit unsere Tonspuren synchron sind, aber du meinst, es ist am Tag zu früh.
Ja, ja.
Ich möchte noch
ein bisschen schlafen. Kann ich schlafen und du erzählst ein bisschen was?
Ja,
ich
genau.
Ich lehne so ein bisschen den Kopf an meinen Kleiderschrank und döse weiter.
Lädt sich ans Mikro und man hört nur so ein leichtes Säuseln.
Irgendwann kommt so ein süßer Schnarcher zwischendurch.
bevor wir mit dem Schnarchen anfangen, haben wir genau wie in der letzten Folge nochmal, die nächsten 30 Sekunden sind gesponserter Inhalt. Und zwar würde ich gerne nochmal auf den Partner für diesen Monat Agila eingehen, die Tierkrankenversicherung, weil ich mit Agila zusammen zum Themenmonat Haustier, Welthaustiertag, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es sowas gibt, habe ich eine Microsite, Videos für eine Microsite erstellt und auf dieser Microsite von Agila, die wir in den Shownotes verlinken, gibt es mega viel mehr Inhalt außer meinen beiden Videos und was ich besonders cool finde ist, dass da nicht nur verschiedene Experten zu Wort kommen, sondern auch es so Download-Sachen gibt. Also man kann sich so einen Kalender ausdrucken, wo man dann irgendwie die Impfungen einträgt für seinen Hund oder seine Katze oder die Läufigkeit seiner Hündin. Und die haben alle möglichen Merkblätter, die man sich irgendwie ausdrucken kann zu Erste Hilfe bei Tieren und so weiter und so fort. Und ich kann diese Microsite nur empfehlen, selbst wenn man nicht nur meine Videos gucken möchte. Deshalb schaut da mal drauf und vielen Dank an Agila für die Unterstützung. So.
Vielen Dank.
So viel dazu. Und heute haben wir zwei Rahmenthemen sozusagen und dann zwei Studien, die wir vorstellen. Ich fange mal kurz mit dem ersten Thema an, oder?
Ja, fang mal an, dich aufzuregen, Karim. Es wird immer lustig. Los, go.
Ich hab mich ja schon viel aufgeregt. Und auf so Kommando kann ich das nicht. Du musst die richtigen Worte sagen. Also, folgendes.
Homöopathie.
Wer das verfolgt hat bei Instagram, wer meine Stories da letzte Woche gesehen hat, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, vorletzte Woche, da ging es um die DVG-Tagung. Die findet ja jedes Jahr statt und dieses Jahr digital, weil Corona und so. Und zu dieser, mir wurde von jemandem, der an der Umsetzung beteiligt ist, wurden mir Folien zugeschickt. Und ich dachte, the fuck, was ist das denn? Also die DVG-Tagung ist eine Tagung aller Fachgruppen der Tiermedizin zu wissenschaftlichen Themen, wo wissenschaftliche Themen, aktuelle Forschung vorgestellt wird. Und das Wort Wissenschaft ist wichtig, weil es halt in der Satzung und in dem Header der DVG drin steht und die sich halt auch selber als wissenschaftliche Vereinigung definieren. Dann gibt es aber, und ich nenne es jedes Mal falsch, deshalb gucke ich es jetzt einfach nochmal nach, es gibt eine Subeinheit, die heißt Naturheilverfahren und Regulationsmedizin der DVG. So, und das Problem ist, dass da drin ich eigentlich erwarten würde, okay, wir schauen uns Naturheilverfahren und Regulationsmedizin wissenschaftlich, evidenzbasiert, kritisch an und bewerten dann, ob es da Belege für gibt oder nicht.
Ja,
ist nicht so. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir dann das Programm angeguckt und da steht so viel Bullshit drin. Hier habe ich es zum Beispiel. Es geht dann um die Behandlung von Arthrosen bei einem Schimpansen mit Zehl. Zehl ist Homöopathie. Homöopathie funktioniert nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Es ist mannigfaltig belegt, wir müssen da nicht mehr drüber diskutieren. Warum muss ich dann ein Case Report über eine Behandlung damit nochmal präsentieren? Dann geht es um chinesische Medizin im Alltag. Akupunktur beim Kalb mit Saugschwäche. Traditionelle chinesische Medizin ist ein Riesenkonglomerat von Premium-Geschwurbel, das einfach alles zusammennimmt und überhaupt keine Evidenz dahinter steht. Also es ist, ja, naja.
Das auch hinter Problem Akupunktur ist jetzt folgendes. Nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Auch hinter Akupunktur nicht?
Nein, hinter Akupunktur, das ist das Ding. Das ist genau das, worauf ich jetzt hinaus möchte. Es gibt Teilbereiche hier drin, die evidenzbasiert belegbar sinnvoll sind. Zum Beispiel Teile der Akupunktur. Weil Akupunktur ist nach unserem bisherigen Wissensstand, haben wir einen Beleg dafür, dass es bei bestimmten Erkrankungen tatsächlich hilft. Aber es hat nichts mit irgendwelchen Punkten oder Meridianen oder sonst irgendwas zu tun, weil diese gibt es nicht. Und jetzt ist genau das, was ich ansprechen möchte, dass hier Bullshit mit Nicht-Bullshit auf die gleiche Ebene gehoben wird. Weil es heißt dann chinesische Medizin im Alltag, 99% von dieser traditionellen chinesischen Medizin sind Bullshit, Akupunktur teilweise nicht. Das wird aber in eine Suppe geworfen. Und dann geht es später um der Sanjiao in der Ohrakupunktur. Sanjiao musste ich auch googeln. Ja, das ist ein bestimmter Punkt, so ein Meridian. Und das ist einfach Quatsch. Das gibt es nicht. Aber da wird dann trotzdem drüber geredet. Und dann geht es aber um Phytotherapie. Und die Phytotherapie ist ja einfach nur Heilkunde mit pflanzlichen Wirkstoffen. Und da geht es um antimikrobiell wirksame Phytopharmaka. Das wiederum ist ja ein super wichtiger Bereich, weil wir halt ja, wie wir hier in der Sendung schon besprochen haben, ein Problem haben mit Antibiotikaresistenzen. Da macht es durchaus Sinn, sich mal anzuschauen, was es für Naturstoffe schon bereits gibt, die uns da vielleicht weiterhelfen können.
So.
Also, kurz
irgendwo
gesagt.
Irgendwo kam es ja immer alles her.
Bitte?
Irgendwo kam es ja ursprünglich alles mal her.
Genau. Und mein Problem damit ist so, das, was ich auch formuliert habe, dass hier Bullshit mit Nicht-Bullshit einfach alles in einen Topf geworfen wird und die ganzen Pseudo-Verfahren alle eine Bühne bekommen und sich so den Anstrich von Wissenschaftlichkeit geben können, den sie halt einfach nicht verdient haben. Und ich zweifle eine kritische Auseinandersetzung wirklich hart an, wenn die Leiterin dieser Fachgruppe, die Frau Brigitta Smith-Fornal ist, die auf ihrer Internetseite nicht nur so diese Bullshit-Sätze, Schulmedizin als Ergänzung, Komplementärmedizin, bla bla bla, sondern die vertritt Homöopathie, die vertritt Kinesiologie, die vertritt Bioresonanztherapie, Blütenessenzen, diesen ganzen Bullshit, der nicht funktioniert, vertritt sie halt auf ihrer Seite. Und wenn so jemand das leitet, sehe ich nicht, dass das irgendwie wissenschaftlich betrachtet wird. Das habe ich der DVG auch so gesagt, woraufhin die DVG innerhalb von ein paar Stunden geantwortet hat, in Form von dem Vizepräsidenten, jetzt muss ich mal gucken, wie hieß denn der Herr nochmal? Professor Arvid Daugschies aus, ich glaube, Leipzig. Das ist der Vizepräsi und der hat mir geschrieben, ja, man ist sich des Problems bewusst und die werden das bei der nächsten, Vorstandssitzung ansprechen. Bin ich mal gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Okay. Ja, gut. Jetzt für die eine Tagung ist es natürlich nicht mehr, kann man da nichts mehr umsetzen.
Nein, natürlich nicht. Ja. Also um das Ganze positiv irgendwie nochmal am Ende, trotz der ganzen Aufregung zu spinnen. Ich habe mich zwar enorm darauf aufgeregt, aber ich finde es sehr positiv, dass die DVG einfach direkt darauf reagiert hat und sich zumindest des Problems irgendwie bewusst ist und man das, ja.
Ja, absolut.
Sich kritisch jetzt mal anschaut.
Ja. Kommt jetzt noch drauf an, was sie daraus machen, ne?
Schon, ja. Total.
Wie groß der Anteil der Gesellschaft ist, der dafür empfänglich ist oder der.
Ja. Weil die Argumentation, dass man diese Bereiche natürlich auch nicht irgendwie gar nicht betrachten möchte, verstehe ich. Nur es gehört halt, finde ich, zu einer wissenschaftlichen Organisation dazu, dass man das wissenschaftlich betrachtet. Und halt, also ich kenne die Frau nicht, die das leitet, aber nur wie sie sich online präsentiert, würde ich sagen, dass sie dazu nicht in der Lage ist. Und ja, naja. Mal schauen.
Ja, da sind wir wieder bei dem Problem, was wir schon mal diskutiert haben, dass sich das so auszuschließen scheint. Dass du eben, wenn du sobald du so eine Unterkategorie, so eine Gesellschaft in der Gesellschaft startest, es gibt ja immer diese Fachgruppen von der DVG, ne? Und sobald du sagst, ja, okay, wir haben hier die Fachgruppe Komplementärmedizin, sortieren sich da natürlich auch die Leute ein, die damit sympathisieren, die das anwenden, die dann vielleicht weniger in dem wissenschaftlich evidenzbasierten Kontext unterwegs sind. Und damit hast du quasi fast schon von vornherein verhindert, dass die kritische Auseinandersetzung damit stattfindet, allein durch die Besetzung deiner Gruppe. Und weil dieses Thema so wahnsinnig emotional beladen ist, wie man an dir ja auch sehr schön sehen kann, gibt es echt wenige Leute, die sich da auf der Ebene damit auseinandersetzen wollen, zu sagen, okay, wir nehmen die Verfahren, schauen aber, was wirklich wirksam ist. Weil dann fühlt man sich sofort in eine Schublade gesteckt, der macht Komplementärmedizin und will dann als evidenzbasierter Wissenschaft, also als evidenzbasiert denkender Mediziner damit nicht in Verbindung gebracht werden. So, und damit hast du quasi von vornherein verhindert, dass diese Auseinandersetzung überhaupt stattfindet.
Naja, also ich sehe das ja ein bisschen härter oder drastischer. Ich würde da niemanden reinsetzen, der sich evidenzbasierten Methoden widersetzt, weil so jemand in einer wissenschaftlichen Vereinigung einfach nichts zu suchen hat. Also wenn jemand sagt, dass ihm die Evidenz egal ist und also ganz viele dieser Vorträge, da gibt's halt gar keine Basis für. Und wenn jemand sowas dann vorträgt, dann widersetzt er sich ja irgendwie mutwillig dem wissenschaftlichen Grundprinzip, dass Dinge überprüfbar sein müssen. Und so jemand hat da einfach nichts verloren. Und ich sehe nicht, wieso man so jemandem eine Plattform geben muss, auf der er gleichwertig, auf der gleichen Ebene ist, wie jemand, der ernsthaft wissenschaftlich arbeitet und irgendwie die Tiermedizin voranbringt.
Ja. Du meinst, sie sollten halt einfach ihre ganz eigene Gesellschaft haben und abgespaltet von der DVG halt quasi agieren?
Ob das die Konsequenz ist, weiß ich nicht, aber ich würde mir wünschen, dass die DVG die Inhalte ihrer Vorträge daraufhin kontrolliert, ob da Bullshit erzählt wird oder nicht, plump gesagt.
Ja, gut, das ist eine valide Forderung auf jeden Fall.
Ich glaube, dass der Wunsch schon da ist, was ich so dem Subtext der paar E-Mails, die wir da hin und her geschickt haben, entnehme. Aber mal schauen.
Okay.
So, noch
ganz schöner Einstieg.
Ja. Na, schau mal, schön den Puls hochgebracht am Anfang. Jetzt können wir alle wieder runterkommen.
Jetzt
am
bin ich
Ende,
nicht mehr müde.
Sehr gut. Nachdem wir unsere Themen vorgestellt haben, geht es um AOC spielt Among Us. Wem das was sagt, der wird sich darauf freuen. Wem das noch nichts sagt, der sollte sich freuen. So, aber jetzt kommen wir erstmal unsere Themen.
Ja, erzähl mal, was du mitgebracht hast.
Ich habe Quiet Eye mitgebracht.
Was hast du mitgebracht?
Quiet Eye, also das ruhige Auge.
Okay.
Sagt dir das was?
Nein, gar nicht.
Okay, hat mir auch nichts gesagt. Rein gar nichts. Was ein bisschen schade ist, warum, erkläre ich gleich. Quiet Eye, also fangen wir mal vorne an. Man hat versucht rauszufinden, wie bei Präzisionssportarten Profispieler sich von Amateurspielern unterscheiden. Präzisionssportarten, zum Beispiel Golf oder beim Basketball, wenn ich einen Freiwurf mache. Das ist ja auch absolute Präzision.
Ja, ja.
Und man hat festgestellt mittels Eye-Tracking, dass es eine sogenannte Quiet-Eye-Time gibt, die bei Profisportlern deutlich höher ist als bei Amateursportlern. Das bedeutet, wenn ich heißt es Putten oder Putten beim Golfen? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Ich will halt ungern einlochen sagen. egal. Wenn ich den Ball in das Loch befördern möchte, dann konzentriere ich mich ja. Und man hat sich angeschaut, dass Profigolfer den Fokus, also das Auge, ruht auf dem Ball. Und zwar 3 Sekunden länger im Schnitt als bei Amateurgolfern, wo das Auge halt hin und her zuckt zwischen dem Schläger, der Hand, dem Ball, dem Green, dem Loch und so weiter. Und diese Quiet-Eye-Time hat man auch bei zum Beispiel bei Basketballern festgestellt, wo das Auge auf dem Korb ruht. Also es geht immer darum, dass das Auge bei Profis da ruht, wo das Ziel der Bewegung ist. Das ist jetzt der Ball oder der Korb. Dann hat man sich überlegt, alles klar, wir wechseln jetzt in die Medizin. Ist das denn auch in der Medizin so? Man hat sich das angeguckt bei Top-Chirurgen und hat festgestellt, dass extrem gute Chirurgen, dass da auch das Auge sehr lange dort ruht, wo die Action stattfindet. Das ist dann beispielsweise beim Knoten, da wo der Knoten hin soll, wenn ich wenn ich eine Ligatur mache.
Ja.
So, und bisher sieht ja ein Trainingsprogramm, egal ob Sport oder Chirurgie, so aus, dass ich lerne und ich begleite erst einen Chirurgen oder einen Basketballer und dann spiele ich und dann beziehungsweise operiere, ist ja fast das Gleiche, und dann irgendwann erreiche ich diesen Profi-Status und habe auch diese erhöhte Quiet-Eye-Time. Die Frage war jetzt, kann ich diesen Prozess nicht abkürzen, indem ich direkt die Quiet-Eye-Time mache?
Trainiere,
Genau. Und das hat man ausprobiert und da gibt es zwei fantastische Studien zu, die das prospektiv untersucht haben. Und die haben sich angeguckt, wie das denn ist, wenn man jungen Residents beibringt, die Augen am richtigen Fleck zu halten und ob das ihre Performance verbessert. Und tatsächlich tut es das. Und zwar nicht nur im Vergleich mit, also sie sind nicht nur gleichwertig im Vergleich mit herkömmlichen Methoden unter normalem Druck, sondern sie sind besser und schneller besser als die herkömmlichen Lehrmethoden, wenn es um Hochdrucksituationen geht. Also wenn man in einer bestimmten Zeit den Knoten machen muss. Mhm. Und jetzt gibt es ganz aktuell Forschung dazu, warum das so ist. Und die gängigste Theorie dazu ist im Moment, dass wenn das Auge da auf einem bestimmten Punkt ruht, das Hirn mehr Zeit hat, Kapazität in Konzentration zu stecken. Weil ich natürlich, wenn mein Auge hin und her rast, dann habe ich sehr viel mehr visuellen Input, der verarbeitet werden muss, und das nimmt wieder Kapazität weg. Und damit ich mich wirklich fokussieren kann, muss das Auge halt auf diesem bestimmten Punkt ruhen und kann halt auf diesem Punkt Informationen aufnehmen. Zum Beispiel, wenn ich eine Ligatur in einem Gefäß mache, muss ich ja anschauen, dass ich, wie das Gefäß im Raum ist, wie der Druck sich anspürt, wenn ich mit an dem Faden ziehe, und diese ganzen Informationen kann mein Gehirn besser verarbeiten, wenn mein Auge länger auf dem Ziehpunkt ruht.
Mhm. Ich habe mich gerade gefragt,
Ja, erzähl.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das jetzt, weil wenn man von diesen Profisportlern kommt, die das ja nicht ursächlich beigebracht bekommen haben, ob das Symptom ist oder Ursache. Weil, also ich meine, man kann ja auch so rumdrängen, okay, die konzentrieren sich mehr, deswegen liegen ihre Augen ruhiger. Oder so rum, wie du es jetzt gesagt hast, weil die Augen ruhiger liegen, können sie sich besser konzentrieren.
Beides. Bei den Profisportlern und bei den Chirurgen war es bisher so, dass das Ergebnis jahrelang Trainings war. Aber man hat jetzt halt rausgefunden, dass man das auch reverse engineeren kann, sozusagen, dass man das Ergebnis vorwegnimmt und wenn man die Augen dahingehend trainiert, dass man dann schneller zum Profi wird, sozusagen. Das finde ich mega cool. Das bedeutet halt für alle, die Chirurgie jetzt lernen oder generell irgendeine Tätigkeit, die hohe Konzentration erfordert, dass man sein Auge auf dem Punkt ruhen lässt, erhöht die Fähigkeit, da drauf sich zu konzentrieren. Und das finde ich ist mega spannend und voll gut anwendbar. Weil wenn ich jetzt lerne zu nähen an irgendwelchen coolen Nahtpads oder so, dann kann ich das ja einfach mitüben, indem ich halt nicht auf meine Hände oder auf den Nadelhalter oder auf sonst irgendwas gucke, sondern dahin, wo die Naht hin soll.
Ja.
Ja. Das fand ich cool. Und ich hätte das gerne früher gewusst. Auf jeden Fall.
Ja.
Schon, oder?
Ja. Das ist auch sowas, woran man wahrscheinlich öfter mal erinnert werden muss.
Total, ja. Ja.
Und weißt du, was mir dazu einfällt? Kennst du den Film Charlie und die Schokoladenfabrik?
Mhm.
Augen auf das Ziel, Violetta. Augen auf das Ziel. Kannst du mir folgen?
Nein, es tut mir leid. Ich verstehe die Filmreferenz nicht.
Dieses kleine Kind mit dieser über-ehrgeizigen Mutter, die ständig will, dass sie alles gewinnt. Das sagt sie ihr permanent. Ja.
Okay.
Ist wohl was Wahres dran.
Auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt habe ich es auch gerafft.
Also ein bisschen speziell. Sehr schön. Also das, ja, das klingt nach pädagogischem Wert auf jeden Fall auch.
Ja, achso, ich habe noch kurz einen abschließenden Gedanken dazu. Ich fände es witzig, dass, also diese wissenschaftlichen Paper, die sind von Chirurgen geschrieben, über chirurgische Methoden, und die vergleichen sich auffällig häufig mit Profisportlern. Und ich finde das sehr witzig, dass es so indirektes Eigenlob ist, weil sie sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Profi-Golfern oder irgendwelchen NBA-Stars vergleichen.
Naja, ich musste gerade an unsere Folge denken, wo du so über Gaming viel gesprochen hast und was das ausmacht. Irgendwie ist es ganz schön spannend, so diese Vergleiche zu anderen Disziplinen zu ziehen. Und da, also manchmal drängt sich ja so ein bisschen der Eindruck auf, das sei an den Haaren herbeigezogen und so ein bisschen mit sehr viel Willen da die Connection gesucht. Mhm. Aber ja, manchmal findet man ja vielleicht sogar was.
Eben.
Ja.
Was hast du jetzt mitgebracht?
Ja, wir bleiben im hochspezialisierten Bereich. Ich habe ein Paper gefunden zu einer speziellen Herzuntersuchung beziehungsweise einer Herz-OP-Methode. Und zwar muss man sich überlegen, wir gehen mal ein paar Schritte noch zurück. Um das Herz zu untersuchen, haben wir ja so ganz verschiedene Methoden von einfach bis hochspeziell. Das fängt an bei der Auskultation, das heißt, das Herz abzuhören und sich die Herztöne anzuhören an verschiedenen Stellen am Brustkorb. Wie hört sich das Herz an? Und dann braucht man eben eine gewisse Übung, um da zu hören, okay, das sind normale Herztöne oder das sind sogenannte Herznebengeräusche, Geräusche, die da eigentlich nicht hingehören. Da ist irgendwas, läuft in diesem Kreislauf nicht richtig. Dann kann man natürlich Röntgenuntersuchungen machen und das Herz im Brustkorb zum Beispiel ausmessen, ob das eine normale Größe hat. Man schaut sich die Form an, wie das liegt. Es gibt auch bestimmte Blutparameter, die was über die Herzfunktion aussagen. Und dann ist natürlich die klassischste Untersuchung, die man so beim Herzen, oder die beiden klassischsten Untersuchungen, die man zum Herzen kennt, das EKG, also quasi die Ableitung der elektrischen Reize vom Herzmuskel, und die Ultraschalluntersuchung. Dass man quasi mit dem Ultraschallkopf sich anschaut, wie das Herz sich bewegt. Und dann gibt's aber auch noch so fancy stuff, nämlich sowas wie Angiografie-CTs, wo quasi mit Kontrastmittel sich angeschaut wird, wie die Gefäße um das Herz herumlaufen, und Herzkatheterlabore. So, und da bin ich ein bisschen hängen geblieben, weil ich nämlich ein Paper gefunden habe dazu, wie man Pulmonalstenosen behandeln kann. Mhm. Und um das zu erklären, muss ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Machen mal hier so Wiederholung, Physiologie oder Anatomie, der Weg des Bluts durch das Herz. Also das Blut kommt aus dem Körper über die Vena cava zum Herzen zurück, geht über den rechten Vorhof, und dann sind immer zwischen, also das Herz hat zwei Vorhöfe, zwei Kammern natürlich, zwischen diesen sind immer so Ventile, die sich Klappen nennen. Und vor den Ausgängen nochmal. So, dann geht es nach dem rechten Vorhof über die sogenannte Tricuspidalklappe in die rechte Kammer, von da aus in die Lungenarterien. Durch die Lunge wird damit Sauerstoff angereichert, dann über die Lungenvenen zurück in den linken Vorhof, dann über die Bikuspidalklappe in die linke Kammer, dann über die Aortenklappe in die Aorta. So, vor diesem Truncus pulmonalis, vor diesen Lungenarterien, sitzt auch eine Klappe, die heißt Pulmonalklappe. So, und wenn die nicht richtig beweglich ist, wenn die verdickt ist und da irgendwie, ja, steif geworden ist, das Lumen zu eng geworden ist, dann spricht man von einer Pulmonalstenose, beziehungsweise zu eng geworden ist im Prinzip gar nicht so richtig formuliert, weil das häufig angeboren ist. Und um das zu untersuchen und zu therapieren, gibt es Herzkatheteruntersuchungen. Das ist ja beim Menschen irgendwie gang und gäbe. Trotzdem finde ich das ganz schön krass, und bei Tieren ist es, also ich glaube, es gibt irgendwie in Deutschland wahrscheinlich keine 10 Herzkatheterlabore, die diese Untersuchung und diese Behandlung durchführen. Wie das funktioniert, ist, dass quasi ein Katheter über die Halsvene bis zum Herzen vorgeschoben wird. Und ich finde, das kann man sich noch einigermaßen vorstellen, dass sie das beim Menschen über die Leiste machen. Das geht schon wieder an die Grenze meiner Vorstellungskraft. Mhm. So, hey, ich schieb da irgendwo fast am Bein sowas rein, um irgendwie das Herz zu therapieren. Und dann schiebe ich so einen Schlauch und so einen Draht so einmal quer durch den ganzen Körper. Und das funktioniert auch noch. Und der Mensch geht nicht drauf dabei, weil es irgendwie total stört. Das finde ich schon mal ganz schön krass. Wie man das untersucht, ist, dass du quasi intra-OP die ganze Zeit unter so einem, man nennt das C-Bogen, also so ein Röntgengerät stehst, was quasi das Herz durchleuchtet und dann siehst du deinen Katheter, wo der so ein Draht drin ist, wo der liegt. So, der hat aber keine Kamera oder irgendwas. Du siehst wirklich diesen Katheter nur, also du hast dann das Bild vom Brustkorb, vom Herzen, aber da siehst du ja nicht die inneren Strukturen drauf, da siehst du ja nur die äußere Form und da siehst du vielleicht die Kurve, die dieser Katheter gerade legt, aber du siehst nicht, ah, hier muss ich jetzt rechts abbiegen, hier muss ich links abbiegen, ah, die Klappe ist ein bisschen weiter oben, die ist ein bisschen weiter unten. Kannst du nicht sehen. Und ich verstehe es nie, wie die das schaffen, mit diesem Katheter an die richtige Stelle zu kommen.
Mhm, ja.
Das verstehe ich vielleicht noch so ein bisschen, wenn sie, wie jetzt in diesem Beispiel hier, an die Pulmonalklappe müssen, was ja quasi der natürliche Weg ist, wo man dann quasi automatisch landet. Aber ich verstehe es schon mal gar nicht mehr, wenn man abbiegen soll in eine Koronararterie, das heißt in ein herzversorgendes Gefäß, was total klein ist und so außenrum um das Herz läuft. Das habe ich aber auch schon gesehen. Das war bei einem Versuchstier, bei einem Schwein, haben die einen Herzkatheter sie haben quasi, das ist nicht so ein schöner Versuch, aber sie haben einen Herzinfarkt quasi künstlich hergestellt, indem sie diese Katheter haben immer so einen Ballon vorne dran, der wird dann aufgepumpt und verschließt dann das Gefäß. Und wenn man das mit Kontrastmittel macht, kann man natürlich sehen, okay, wie weit ist das Gefäß? Oder wenn man jetzt wie in dem beschriebenen Versuch einen Herzinfarkt imitieren möchte, dann pumpt man es einfach so weit auf, bis das Gefäß verschlossen ist und lässt es dann verschlossen, weil das ist das, was beim Herzinfarkt passiert. Und die hat es einfach gepackt, quasi über diese Durchleuchtung da diesen Draht in die Koronararterie zu manövrieren. Und ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Ich habe es natürlich auch gefragt in dem Moment. Ja, irgendwie, also man weiß ja, wo man grob hin muss und irgendwie funktioniert es dann.
Gute
das
Erklärung.
Ist so völliger. Kennst du dieses Emoji, wo so oben der Kopf explodiert? So geht's mir immer in solchen Situationen. Ich stehe dann da und denke mir so, was? Wie?
Also im Endeffekt, was die machen, nicht, ist ja, die haben ein 2D-Bild, agieren aber genau. 3D.
Richtig.
Ich habe es auch nie gerafft, wie das geht, obwohl ich in Gießen ja wirklich viel dazu geguckt habe, aber ich, keine Ahnung, ja. Also ich bin voll bei dir.
Ja, das vergisst man vielleicht in Gießen auch so ein bisschen, dass es so krass hochspezialisiert ist, weil in Gießen, das ist so, Gießen ist das Mekka der Kleintierkardiologie in Deutschland quasi. Das ist irgendwie voll normal, dass da Tiere zweimal die Woche oder sogar noch häufiger im Katheter landen, um irgendwelche krassen Eingriffe zu machen. Aber davon gibt's vielleicht, keine Ahnung, 5 in Deutschland, 10, wenn's hochkommt. Das ist eine krass hochspezialisierte Technologie. So, und jetzt habe ich mich schon voll verrannt, bevor ich überhaupt von der Studie gesprochen habe. Ist aber gar nicht schlimm, weil so doll ist sie gar nicht. Ich habe das mehr als Aufhänger für die Thematik genommen. Die haben sich angeschaut, was man mit Hunden machen kann, für die so dieser Ballonkatheter-Eingriff nicht in Frage kommt, um diese Pulmonalstenose zu lösen, weil das irgendwie nicht ausreichen würde. Und haben dann verschiedene andere Ballonsysteme einfach getestet, also so ein System, was die Klappe auch noch mechanisch in dem Moment verändert durch irgendwelche quasi härteren Außenstrukturen, dass man die quasi wie so ein bisschen einritzt oder durch so ein Hochdruckverfahren. Das ist auch nur eine ganz kleine Einheit von 7 Hunden gewesen. Und im Endeffekt hatte ich bei dem Paper so ein bisschen das Gefühl, naja, das ist, da ist der Fokus der Tiermedizin so zwischendurch ein bisschen abhanden gekommen, weil so schön es ist, dass wir wahnsinnig hochspezialisierte Untersuchungen und Eingriffe machen können, das, worum es geht, ist ja im Endeffekt, dass es dem Tier besser geht. So, und was in dieser Studie der Fall war, die haben in diesen Hunden tatsächlich geschafft, über so Ballonkatheter diese Pulmonalstenosen aufzudehnen und konnten da auch niedrigeren Druck dann post-OP messen. Also was passiert ist, wenn quasi da eine Verengung ist, muss ja das Herz stärker von unten dagegen arbeiten, damit das Blut trotzdem durch diese Verengung durchläuft. Und das produziert dann eben einen höheren Blutdruck in dem Bereich. So, das konnten sie messen, dass das tatsächlich abgenommen hat. War aber gar nicht so von langer Dauer. Also nach irgendwie 10 Monaten oder so war das dann schon fast wieder auf dem alten Stand zurück. Und eine klinische Verbesserung konnten sie in 4 von 7 Hunden feststellen. Das heißt, die waren dann hinterher leistungsfähiger. Das ist jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte, würde man sagen, okay, gar nicht so eine schlechte Quote für medizinische Verfahren. Dann sind aber auch noch 2 Hunde gestorben post-OP, also nicht wegen dem Verfahren, aber weil halt doch irgendwie das Herz nicht mehr zu retten war im Endeffekt. Und einige von diesen Hunden hatten auch vorher gar keine Symptomatik. Muss man sagen, ja, die hatten die noch nicht, die werden die schon irgendwann kriegen mit der Erkrankung. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, okay, da ist so der professionelle Blick hat hier an manchen Stellen überhand genommen gegenüber dem Grundsatz, okay, wir betreiben Tiermedizin, damit es den Tieren besser geht, damit sie irgendwie ein gesundes, glückliches Leben führen können. Natürlich geht das eine nicht ohne das andere und natürlich braucht es so grundsätzliche Studien und Betrachtungsweisen und vielleicht auch mal einfach so ein Ausprobieren, um irgendwann zu diesen wirklich sehr gut funktionierenden Eingriffen zu kommen, die dann ja eben auch viele Tiere retten können. Ich fand es nur wieder sehr, sehr interessant zu sehen, wie man da ja auch so ein bisschen spielerisch irgendwann sein Fachgebiet betrachtet. Ich finde das sehr, also ich glaube ja, irgendwann bist du einfach so, wenn du so krass spezialisiert bist, dann bist du auch irgendwann so gelangweilt von deinem alltäglichen Thema, dass du ständig nach Möglichkeiten suchst, das noch auszuweiten und da irgendwie neue Möglichkeiten reinzubringen.
Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Diskussion, die wir, als wir damals in Gießen gearbeitet haben, war das ja die Diskussion mit den Dialysen.
Genau.
Du erinnerst dich. Die Frage ist ja, wie weit versuche ich eine Technik zu treiben, auch wenn es initial nicht funktioniert, um es irgendwann zu einer Norm zu machen und ganz, ganz vielen Tieren zu helfen. Weil dieses Herzkatheter-OP beim Tier oder auch Herzschrittmacher beim West Highland White Terrier oder so, das gab es ja einfach früher nicht. Und dann kamen halt so Leute wie der Prof in Gießen und irgendwie halt andere Leute, die dann sich da selber irgendwelche Dinge gebastelt haben, also tatsächlich dann selber Coils gebastelt haben oder irgendwelche Herzschrittmacher irgendwie versucht haben zu beschaffen, um dann das auszuprobieren. Und jetzt ist es halt eine Standardtherapie, in Anführungszeichen, für Gießen. Und man kann so einem Westi, der halt irgendwie da ein Problem hat, easy helfen. Und das ist immer so ein bisschen die Frage. Deshalb sehe ich das immer so mit zwei Augen. So, ich finde auch, dass es teilweise halt so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Das habe ich damals ja auch irgendwie, habe ich ja hier schon mal gesagt, mit den Dialysen und so. Ich fand das ein bisschen krass. Aber andererseits muss man auch die Grenzen verschieben, damit man halt einen größeren Spielbereich irgendwann hat.
Ja.
Ja, aber so eine richtig gute ethische Antwort habe ich da auch nicht drauf.
Ja, ich meine, kann man wahrscheinlich im Vorhinein auch nicht geben, wenn man das Outcome noch nicht kennt.
Ja, genau. Ja,
ich meine, wenn sowas rauskommt, wie dann hinterher die Methoden, die funktionieren, dann klar, dann war es rückwirkend irgendwie validiert. Wenn es nicht klappt, ja gut, dann irgendwie nicht. So weißt du halt vorher nicht.
Genau.
Ja. Okay. Das war's zu unseren Spezialistenthemen.
Mhm. Dann habe ich abschließend noch AOC spielt Among Us. Also, ich
hole diesen Satz aus. Karim, ja, diesen Satz musst du im Detail erklären. Das ist,
genau.
Es ist nicht jeder so im Gaming-Kontext wie du.
Es ist gar nicht, das ist der Witz an der Sache, es ist gar nicht so ein Gaming-Ding. Also, Among Us ist ein Spiel. Ein gerade sehr, sehr populäres Spiel, besonders bei Streamern. Ich erkläre auch, was Streaming ist, oder? Ja.
am besten. Nee, ich glaube, das ist okay.
Ja? Okay, gut. Also, bei Twitch und so, Among Us rastet halt aus und ist so der heiße Scheiß im Moment. AOC ist Alexandria Olivia Cortez oder so, ich weiß es. Deshalb heißt sie AOC, weil man sich ihren Namen nicht merken kann. nein, das ist eine so mit das bekannteste Gesicht der Demokraten in den USA und ist eine sehr junge, sehr aktivistisch orientierte Politikerin, mit der sich viele junge Menschen demokratenfreundlich ausgerichtete Jugendliche und junge Erwachsene in den USA identifizieren können. So. Also die ist jung und hip.
Mhm.
Und sie ist ein Gamer. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat Among Us gestreamt. Das heißt, sie hat einen normalen Twitch-Stream gehabt und hat halt ein paar Stunden Among Us gespielt und hat dabei knapp 500.000 gleichzeitige Viewer gehabt. Und das ist halt absoluter Rekord. Also selbst Dr. Disrespect oder sonst irgendwelche Streamer kriegen nicht 480 oder wie viel es war, 1000 gleichzeitige Zuschauer. Das zählt noch nicht, wer halt zwischendurch ein- und abgeschaltet hat oder sich das VOD dann nachher anguckt. Also das ist absolut krass. Und warum das jetzt für mich so interessant ist und, glaube ich, für jeden interessant werden wird, ist, dass das meiner Meinung nach eine neue Ära einläutet.
Okay, Politiker haben auch Privatpersonen.
Profile. Bitte?
Politiker
Nein,
sind
es
auch.
Ist, es geht mir mehr um. Es geht mir nicht so um das Privatpersonen-Ding. Okay. Ganz, ganz, ganz früher, ja. Standen Politiker live vor Menschen und haben zu denen gesprochen über ein Mikrofon. Da brauchtest du die Fähigkeit, live Leute zu mitzureißen. Dann kam das Radio. Dann war es wichtig, dass du eine gute Radiostimme hattest. Wer mal The King's Speech geguckt hat, der wird wissen, was ich meine. Dann kam Fernsehen. Da musstest du auf einmal telegen sein. Deshalb gab es irgendwie in den USA, Nixon konnte das halt einfach gar nicht. Aber Kennedy war halt ultra-telegen und deshalb kam der im Fernsehen einfach sehr, sehr gut an. Dann kamen in den 90ern kamen diese News-Sendungen, Polit-Talkshows und so dieser ganze Kram. Da musste man dann sehr aktiv sein. Und es geht immer darum, dass man über neue Medien, also in neuen Medien sehr affin sein muss, um die Wählerschaft zu erreichen in der Politik. Und das ist jetzt das erste Beispiel, dass es rausgeht aus diesem linearen Fernsehding, was in unserer Generation ja kaum jemand konsumiert, hin da, wo die Leute tatsächlich aktiv sind, halt Gaming. Und weil halt super viele Leute Streams sich angucken, also meine Schwester zum Beispiel zockt gar nicht selber so viel, außer mal ein bisschen an der Switch, aber sie guckt sich halt Streams an, weil sie das irgendwie interessant findet und das ist halt ihre Form von Entertainment. Und wenn du dann jemanden hast, der das gut verkörpern kann, also ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Angela Merkel irgendwie Fortnite spielt, aber oder? Ist ein bisschen weird. Aber wenn du halt jemanden Jungen hast, die eh Gamerin ist und die eh weiß, wie man diese Sprache spricht und da nicht awkward wirkt, dann ist das ein absoluter Gamechanger, wie viele Leute die erreicht, auf was für eine Art in deren Sprache. Und weshalb mich das jetzt so fasziniert ist, weil ich ja irgendwie sehr viel in der Kommunikation unterwegs bin und das nochmal bestätigt, dass man die Kommunikation immer dem anpassen muss, an die Sprache, die Zielperson quasi hat.
Ja.
Das heißt, wenn ich Tierhalter erreichen will, als Praxis, sollte ich mir angucken, wie sprechen diese Tierhalter und wo sprechen diese Tierhalter. Und deshalb, im Endeffekt, um einen Strich drunter zu machen, jetzt gibt es wirklich gar keine Argumente mehr dafür, für Leute, die keine Internetseite, keine Social-Media-Präsenz oder sonst irgendwas für ihre Praxis haben. Das ist so die Quintessenz, die ich drunter setzen möchte. Ja. Weil ich kann dir ganz genau sagen, was jetzt passiert. Ich habe meine Glaskugel hier gefragt und es ist völlig klar, dass alle möglichen Politiker jetzt darauf aufspringen werden. Und AOC hat das jetzt gemacht, dann werden irgendwie, weiß ich nicht, Ted Cruz wird jetzt kommen und wird irgendwie da, oh, I am playing Fortnite, howdy ho. Und das wird halt super awkward sein und dann werden die ganzen Gamer ausrasten und sagen, was für ein Noob, ey. Wirklich. Und dann werden aber andere Leute aus dem anderen Lager kommen, die auch jung und Gamer sind und werden das Gleiche machen. Also ich sehe das schon als Trend jetzt auf uns zukommen, dass politische Gespräche nicht nur über dummen Twitter irgendwie stattfinden werden, wie es Trump macht, sondern halt tatsächlich da geführt werden, wo die Leute abhängen. Und ich glaube, dass das, wenn es dort einmal startet, auch noch mehr zu uns rüberkommen wird und diese Gespräche in Social Media einfach viel, viel, noch viel, viel wichtiger werden, als sie es jetzt schon sind.
Ja, mag sein.
Ich sehe das so, was denkst du?
Ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil ich meine, das heißt ja im Umkehrschluss, dass die ganzen erfolgreichen Tierärzte der Zukunft Dr. Brooks oder Dr. Evan Antins sein müssen mit dreistellig tausenden Followerschaften.
Das meinst du?
Weiß ich nicht. Naja, ich meine, wenn es darum geht, die Leute zu erreichen und irgendwie ja, sich gut als gut arbeitender Tierarzt zu präsentieren und das dann irgendwie die Medien sind, über die das funktioniert, dann ja. Nichtsdestotrotz hoffe ich, glaube ich, dass auch andere Funktionsweisen, sage ich jetzt mal, noch so eine Daseinsberechtigung haben.
Ich glaube, dass das gar nicht so der springende Punkt sein wird, dass du super, super viele Follower hast. Ich glaube nur, dass du dass man seine Sprache und wo man diese Sprache ausübt, ein bisschen anpassen muss. Weil ein guter Tierarzt, gute Tierärztin definiert sich immer noch dadurch, ob sie gute Tiermedizin leistet. Das ist erstmal so, ja, das
richtig,
ist quasi.
Aber das Benchmark, kannst du von außen nicht beurteilen, wenn sie nicht die richtige
genau.
Kommunikation nach außen hat. So.
Genau, das meine ich. Und du kannst halt die perfekte Tierärztin sein und irgendwie die krassesten Sachen machen, wenn das niemand weiß, dann bringt dir das nichts. Und ich glaube, es ist halt dieses, ich vertraue darauf, dass zufriedene Kunden das weitersagen, das wird nicht mehr so richtig gut funktionieren. Und ich glaube, dass es immer mehr dahin gehen wird, dass man das gut kommunizieren muss. Und dafür brauche ich, glaube ich, keine 1,5 Millionen Follower, sondern ich muss einfach nur versuchen, die Sprache zu sprechen und halt ohne awkward zu sein, irgendwie das gut rüberzubringen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Ja.
Aber wir beobachten das. Wir schauen mal. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich glaube schon, dass dieser Stream jetzt so ein bisschen den politischen
der Kickoff war.
Wechsel. Ja, wirklich. Und ich glaube, dass das uns alle beeinflussen wird, weil ob wir es wollen oder nicht, so dieser ganze lächerliche US-Wahlkampf beeinflusst uns halt ja schon mehr, als wir wollen.
Ja, das Ergebnis.
Oder?
Vielleicht eher.
Ja, ich weiß nicht, auch die Art und Weise, wie das geführt wird, wie die Leute miteinander sprechen und wie irgendwie so die Tonalität ist. Ich glaube schon, dass das mehr abfärbt, als wir das wollen, oder?
Ja, gut möglich. Karim, ich muss dich jetzt hier einfangen.
Okay.
Too much off topic.
Alles klar. Gut. Dann sprechen wir uns in 2 Wochen wieder. Dann wieder mit mehr Tiermedizin. Okay. Und ich fand es trotzdem sehr spannend, die Diskussion heute.
Ich auch auf jeden Fall. Bis in 2 Wochen. Mach's gut.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, es gibt keine Folge bisher, die so viel Diskussionsstoff liefert. Also, wenn ihr eine Meinung zu einem der Themen habt, dann schreibt uns doch per Mail an breakingvet@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram unter @der YouTube Tierarzt. Wir freuen uns auf euer Feedback und dann bis in 2 Wochen. Ciao!